Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 4. Dezember 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Immer noch Session, immer noch Budget. Dominik, was sind da die wichtigsten Highlights?
Ja, es läuft eigentlich gut für die Bürgerlichen im Moment. Also wir haben, glaube ich, schon vermeldet, die Armee kommt 530 Millionen mehr über. Die Entwicklungshilfe, dort wird 250 Millionen gespart, 50 davon bei Beiträgen an multilaterale Organisationen. Beim Personal wird 70 Millionen gespart. Das ist links-grün völlig sturmgelaufen dagegen. Muss sich aber vorstellen, das ist nicht einmal 1%, das ist vom ganzen Betrag. Das ist also wirklich, eigentlich sollte das ja durchaus möglich sein. Es hat eine kleine Debatte gegeben zwischen dem Jürg Grossen, grünliberalen Präsident, der gesagt hat, das sei gerechtfertigt, das sei wichtig. Er spüre als Unternehmer, wie Bund und Kanton mit besseren Löhnen und besseren Anstellungsbedingungen, die ganz anders sind, so hat er das betont, ihm das Leben schwer machen auf dem Arbeitsmarkt.
Genau, und ich meine, 70 Millionen, du hast gesagt, das ist praktisch nichts beim ganzen Bundesbudget. Ich meine, es ist schon lächerlich, wie die Linken so eine absolut egoistische Klientelpolitik vertreten. Sie wissen ganz genau, alle Beamten schaffen ja, wählen ja die SP oder die Grünen. Es ist reine Klientelpolitik. Und dass man da wegen 70 Millionen anfängt zu brüllen, ist ja schon absolut grotesk.
Ja, es war noch lustig, eben der David Roth, er ist Luzerner SP-Nationalrat, er ist dem Führer und hat dann einfach gesagt, ja, Herr Grossen, nebst der Bemerkung, dass der Studie von Herrn Schaltegger, Professor Christoph Schaltegger, Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Uni Luzern, die Sie wahrscheinlich zitiert haben, die Seriosität abgeht, oder? Ich hätte noch eine Frage in Bezug auf Ihre Erwartungen an die Lohnentwicklung, an die Menschen im Land. Für ihn sind nur die Beamten Menschen im Land. Und ob er es wirklich richtig finde, ein Signal zu setzen, dass Menschen eben einen Reallohnverlust haben werden. Und Herr Grossen hat dann einfach geantwortet, es ging ihm nur darum, wenn die Verwaltung zu viel verdiene. Bund und Kanton zahlen eben zu viel. Dort sind die Lohnverhältnisse total anders als in der Privatwirtschaft. Und das ist eine ungerechte Konkurrenzierung mit Steuermitteln. Das möchten wir so nicht.
Genau, aber da muss man wieder mal zeigen, wie die Baby-Nationalräte jede Realität verloren haben. Ich meine, David Roth hat in seinem Leben fast noch nie geschafft, kommt frisch ab Presse von einem Studium, wo er wahrscheinlich nicht viel gelernt hat und getraut sich als kleiner, junger Lümmel einem Professor wie Christoph Schaltegger, der, glaube ich, ein bisschen mehr wissenschaftliche Meriten sich erworben hat in seinem relativ langen Leben als Wissenschaftler, zu sagen, das ist unseriös. Ich meine, erstens einmal ist es einfach unglaublich unverschämt, es ist frech, es ist pubertär, aber es zeigt auch ein Problem, das ich schon bei vielen von diesen jungen Politikern müssen feststellen. Sie haben wirklich einen Realitätsverlust, sie haben wirklich das Gefühl, sie sagen etwas. Sie haben etwas erreicht, sie sagen erwachsen. Und das ist, glaube ich, schon auch die Frucht von einer Erziehung, wo der Kind einfach den ganzen Tag sagt, du bist der Beste, du bist der Beste, du kleiner David, du bist der Beste. Oh, du bist denn gut, David. Oh, David, du bist denn gut. Oh, David, du musst gar nicht ins Bett. David, David, David. Nein, es ist zum Kotzen. Gut, gehen wir weiter.
Ja, dann ist noch UNRWA eine Abstimmung gewesen, ein Einzelantrag von David Zuberbühler, Appenzell Ausserrhoden SVP. Er hat ja das auch schon vor einem Jahr durchgebracht. Und Einzelanträge haben es traditionell nicht ganz einfach, so bei Budgetdebatten. Aber zum vierten Mal hat das Parlament, also der Nationalrat, den Beitrag an die UNRWA, das ist die von der Hamas unterlaufene Hilfswerk von der UNO für Palästinenser Flüchtlinge, hat man also die 20 Millionen gestrichen.
Und wie viel Mal haben wir jetzt schon müssen über das abstimmen? Das ist auch so etwas Unglaubliches, oder? Das ist genau das gleiche pubertäre Verhalten von der Linken und von der linken Beamten, wo das die ganze Zeit einfach nicht wollen akzeptieren, dass wir jetzt das Hilfswerk, das Terroristenhilfswerk, nicht mehr wollen unterstützen. Da wird einfach täubelt und trötzelt und täubelt, bis der David, der kleine David, überkommt, was er will.
Ja, das ist ein bisschen so. Also der heisst auch David Zuberbühler, der hat gesagt, eben, er fände es skandalös, dass die Verwaltung das einfach wieder eingestellt hat. Und indirekt hat er auch Ignacio Cassis kritisiert, weil es muss ihm, entweder hat er es einfach übersehen, das wäre peinlich, oder er hat es sogar noch befürwortet, das wäre noch schlimmer. Und diese Entscheidung wirft die Frage auf, wie ernst der Bundesrat die Beschlüsse der Volksvertretung nimmt und inwieweit die Interessen der Schweiz und ihrer Werte gewahrt bleiben.
Genau, dann haben wir jetzt noch eine kurze Mitteilung in eigener Sache. Es ist immer noch unsere Aktion Black Friday. Dominik, um was geht's?
Ja, Black Friday Week geht weiter, noch bis Ende Woche kann man Sonderangebote wahrnehmen vom Nebelspalter. Dazu gehört der Nebelspalter Karikaturkalender, dazu gehört Geschenke, Abonnement von dir und mir unterzeichnet von Hand oder einfach auch eine Verlängerung für bestehende Abonnenten zu einem günstigen Preis.
Gut, was ist noch weiter passiert im Parlament in dieser Budgetdebatte? Was ist noch wichtig zum Vermerken?
Wichtig ist, dass es noch nicht fertig ist. Und man hat zum Beispiel noch beschlossen, bei den Bauern tut man nicht sparen, also bei den Landwirtschaftssubventionen. Dann bei den Asylzentren, dort tut man 85 Millionen vom Budget rausstreichen. Das kann man, weil die Asylzahlen zurückgehen. Man muss aber dort sagen, falls das ändern würde, oder, müssen wir das also sofort wieder rauffahren, dann gibt es nicht einfach einen Nachtragskredit. Und weil man so hart an der Schuldenbremse ist, also es ist nur noch 12 Millionen, das Defizit von 512 ist schuldenbremsemässig erlaubt. Das muss man mal sagen, oder? Wegen dem Konjunkturzyklus. Für die, die immer behaupten, die Schuldenbremse führe dazu, man könne kein Defizit machen. Mal, man kann. Man darf also 512 Defizit machen, aber mit dem, was die Finanzkommission vorgeschlagen hat, macht man eigentlich 500 Millionen Defizit. Darum mag es eigentlich nichts leiden. Darum finde ich das noch ein bisschen lustig, wenn man dann einfach irgendwo beim Asylbereich sagt, ja, es kommt dann schon gut, wir dürfen da 85 Millionen streichen.
Genau, und das ist ja fast noch ein Anreiz als Justizdepartement, dass sie dann schauen, dass sie wieder ein bisschen mehr Asylbewerber kommen und plötzlich die Flucht ergreifen und dann sich bei uns melden. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, wo du gesagt hast, man muss es noch einmal wiederholen, weil die meisten Leute es nicht ganz wissen, weil die Linken konsequent das immer falsch darstellen. Das ist übrigens unseriös, David Roth, das ist richtig unseriös. Man muss immer die Schuldenbremse, muss immer den Ausgleich schaffen über den Konjunkturzyklus hinweg. Das heisst Rezession, aber auch Hochkonjunktur. Deutsch gesagt, wenn wir Hochkonjunktur haben, dann sollte der Bund ein bisschen mehr sparen. Dann sollte er schauen, dass er nicht zu viel ausgibt und weniger ausgibt, dass er das reinholt. Weil er hat ja viel mehr Einnahmen, oder? Wenn Hochkonjunktur ist, hat der Bund viel, viel mehr Einnahmen. Sodass er nachher in der Rezession durchaus sich darf ein bisschen mehr leisten. Er darf eben, vor allem natürlich aus sozialpolitischen Gründen, darf wirklich mehr Defizit machen. Es ist nämlich wirklich ein Intelligenzinstrument. Es ist ein sehr, sehr geschicktes Instrument, wo man auf jeden Fall immer wieder muss verteidigen und vor allem auch gegen die absolut verzerrten Darstellungen, wie sie bei den Linken immer wieder kommen und sagen, ja, das ist so rigid und so rigid. Rigid ist bei den Linken nur etwas, ihre eigene Ideologie.
Ja, das ist natürlich so. Das hat man auch heute gehört im Rat. Die SP hat sich natürlich auch mit dem Beschluss, die Schuldenbremse sozusagen abzulehnen, auch finanzpolitisch, weißt du, selber ein bisschen ins Nirvana, ins sozialistische Nirvana geschossen. Du kannst irgendwie dann gar nichts mehr machen, oder? Also, bei all diesen Posten, weißt du, die ich jetzt aufgezählt habe, ich bin jetzt nicht im Detail durchgegangen, aber da gibt's eigentlich zu jedem Budgetposten gibt's Minderheitsanträge aus der SP und oder von den Grünen, wo überall noch dort 3 Millionen, dort 10 Millionen, dort 100 Millionen, dort 500 Millionen mehr würden ausgeben. Und es ist dann einfach gleich, wie viel Schulden das man macht. Das Argument ist auf selber Seite klar. Im internationalen Vergleich hat die Schweiz tiefe Schulden. Auch noch, wenn wir 20, 30 Milliarden ausgeben in der Pandemie. Und darum, und überhaupt, Schulden kostet ja nichts. Die Zinsen sind tief. Und darum ist das alles kein Problem. Bürgerliche tun nicht so blöd.
Genau, aber es ist eben wirklich auch wirklich eine pubertäre Haltung, insofern, dass sie nämlich im Prinzip immer davon ausgehen können, dass die Bürgerlichen nachher schon schauen, dass es richtig kommt, dass wir dann nicht irgendwie ein Verhältnis haben, wie zum Beispiel in Frankreich, wo jetzt eine Regierung bald wird stürzen, wegen weil sie so hoch sind, schon gestürzt, ja, sind sie.
Nein, wegen Budget.
Wegen aber Budget.
Gestürzt sind stürzen. Nicht. Ich
weiß noch nicht, ob sie gestürzt sind, kann noch passieren. Das ist eine total verantwortungslose Politik und es ist übrigens eine Politik, die sie bei sich daheim ja auch nicht machen. Also ich bin überzeugt, gut, David Roth weiss ich nicht, der kommt wahrscheinlich am Batzen vom Papa, weil er das sonst ein bisschen knapp lebt. Aber grundsätzlich ist es doch auch daheim so bei den Sozialdemokraten, dass sie auch wissen, wir müssen irgendwie schauen, dass wir Ausgaben und Einnahmen mehr oder weniger im Lot haben. Ab und zu tun wir uns auch verschulden, das ist okay, aber dann muss das irgendwie wieder reinkommen. Und wenn man einfach nur noch in der Schuldenwirtschaft privat leben würde, dann fühlt man sich auch nicht wohl und weiss ganz genau, was das für Konsequenzen hat. Und ich meine, ich würde es wirklich ernsthaft noch einmal sagen, es ist pubertär. Insofern, so sind wir ja auch als Teenager, wie man immer weiss, die Eltern, der Papa und die Mami schauen schon, dass es dann gut kommt und wir können uns austoben im besetzten Haus oder an der Demo und so weiter. Das ist pubertäres Verhalten, das darf man bis 20 darf man so sein, aber dann könnte man langsam erwachsen sein. Und wenn man in den Nationalrat kommt, wie David Roth, das kleine Baby-Nationalrötli, dann sollte man vielleicht langsam erwachsen werden.
Ja, gehen wir noch zum Ständerat. Der hat heute über die 13. AV-Rente geredet. Und es ist noch so ein bisschen überraschend rausgekommen, weil der Bundesrat, du erinnerst dich, schlägt ja eine Mehrwertsteuererhöhung von 0,7 Prozentpunkte vor. Frau Bohm-Schneider hätte lieber Lohnprozent oder eine Mischung Lohnprozent-Mehrwertsteuer gehabt. Sie ist dort reingefallen. Jetzt sieht es so aus, als die Mitte zusammen mit der SP eben doch hilft, dass Lohnprozent angehoben werden und dafür im Gegenzug würde Mitte dann sozusagen einen indirekten Gegenvorschlag unterstützen, sodass die hängige Initiative, dass die Ehepaarrente eben nicht auf 150%, also auf anderthalb Rente ist, sondern wirklich auf zwei, also dass die Verheiratete im Alter noch mehr Geld bekommen, dass wir dann das auch würde unterstützen. Das würde aber bedeuten, dass noch viel mehr Geld gebraucht wird für die AHV. Also man redet dann von 1,1% Mehrwertsteuer oder eben dann, das ist der Preis, den die Linke dann bekommen, die Mischung zwischen Mehrwertsteuerprozent und Lohnprozent. Das Verrückte ist, das muss dann irgendwann vor das Volk. Und ich weiss nicht, ob das dann dort mag verheben.
Ja, ich glaube, da wird der Widerstand gross sein und es ist ein Fehler. Also man soll das wirklich nicht über die Lohnprozent machen, weil es ist unfair gegenüber der aktiven Bevölkerung, die sowieso schon muss relativ viel zahlen für die Leute, die Renten überkommen von der AHV. Also es ist sehr, sehr ungerecht. Es ist ein absolutes Ungleichgewicht dann zwischen denen, die eben pensioniert sind und denen, die das zahlen müssen. Also wenn schon Mehrwertsteuer, weil Mehrwertsteuer betrifft alle, das finde ich viel, viel richtiger, obwohl die Rente so falsch bleibt, wie sie immer war. Aber da können wir nichts machen. Wir haben das angenommen, wir können das akzeptieren. Aber man muss es wenigstens noch intelligent ausgestalten. Gut, Dominik, was ist sonst noch los? Was ist noch wichtig, was wir müssen, vermelden?
Ja, so in der Wandelhalle redet man fest und immer wieder über das kommende Glück, sage ich jetzt mal ironisch, mit der Europäischen Union, die Rahmenverträge, die eben am 20. Dezember sollen besiegelt werden mit einem Händedruck von der Viola Amherd und der Ursula von der Leyen. Neuerdings heisst es, der finde in Bern statt, also Frau von der Leyen komme ich extra für das auf Bern. Ein wahnsinniger, riesiger Verhandlungserfolg, muss ich sagen. Den Text hat man dann aber noch nicht. Und irgendwie, irgendwann kommt man dann den über, es könnte noch Wochen und Monate dauern. Und dann ist dann die Geschichte der Entscheidung. Dann müssen alle entscheiden, wo sie stehen. Und das ist für drei Parteien ein Problem. Für die SP, wo der Gewerkschaftsflügel nicht wird können zufrieden sein. Für die wird man aber probieren, in der parlamentarischen Debatte dann noch so flankierende Massnahmen rauszuholen, oder? Also weisst, da gibt's dann ganz viele Anträge, eben für Gesamtarbeitsverträge und Mindestlöhne und so. Und die linke Medien zusammen mit der SP wird die ganze Zeit sagen, gesehen, die Bürgerlichen verhindern das, oder? Und ähnlich schwierig wird's für die Mitte. Weil in der Mitte ist man sich durchaus bewusst, dass man weniger sagen wird haben. Aber fast am schwierigsten wird es für die FDP. Und das hat der Blick, der Rudi Studer, sehr erfahrener Blickredakteur, aufdröselt. Die FDP sei in der Schlüsselrolle und es sei gefragt, ob das EU-Abkommen an der FDP scheitere. Weil es auch dort Kritiker gibt, auch dort Leute gibt, die sagen, man soll erstens kein Zugeständnis machen an Gewerkschaften. Das sagt zum Beispiel der Matthias Müller, der ehemalige jungfräsinnige Präsident und jetzt im Vorstand von der FDP Zürich. Oder er sagt auch, ohne wirksame Schutzklauseln ist das Abkommen tot.
Genau, und es ist natürlich auch ein offenes Geheimnis, dass der Thierry Burkhardt, der Präsident, auch nicht Fan ist von dem von dieser Anbindung. Er sagt jetzt noch nicht sehr viel dazu und sagt, man müsse das Ergebnis noch anschauen und so weiter. Da hat er ein bisschen Zeit gewonnen. Das war auch völlig vernünftig gewesen, aber letztlich ist klar, dass es dann die Stunde der Wahrheit gibt. Und was natürlich auch klar ist, ist, dass die FDP wieder gespalten wird in so einer wichtigen Frage und das wahrscheinlich noch relativ nahe, zeitnah bei den Wahlen. Also es bringt der FDP nichts und sie kann sich bedanken bei ihrem Außenminister Ignacio Cassis, dass der überhaupt wieder angefangen hat zu verhandeln. Das war wahrscheinlich einer der grössten Fehler, den ein freisinniger Außenminister je gemacht hat. Hätte man gar nicht müssen. Man hätte können mal warten und mal schauen, was die EU denn macht und vor allem auch, wie schlimm es für uns ist, wenn da die angebliche Erosion von den bilateralen Verträgen weiter sich dort weiterentwickeln. Wahrscheinlich wäre eben gar nichts passiert und die Leute hätten gemerkt, ja, es ist eben gar nicht so, wie da die ganze Zeit gewarnt wird. Für die FDP, meiner Meinung nach, ein riesen Dilemma, weil die Partei wird gespalten und ganz gleich, welcher Flügel sich durchsetzt, sie wird unter die Räder kommen. Und von dem her, ja, kann man nichts Gutes sehen in dem. Gut, gehen wir, aber müssen wir vielleicht noch ein anderes sagen, ist natürlich auch logisch, dass jetzt die Medien sehr stark auf das fokussieren. Man will natürlich intern in der FDP möglichst viel Druck erzeugen. Man will die verschiedenen Flügel gegeneinander aufbringen, will die Partei kaputt machen, damit sie ja nicht bürgerlich wird, so wie die SVP. Die Gefahr besteht ja zurzeit, das merkt man ja. Die FDP ist eindeutig bürgerlicher, ist eindeutig solid bürgerlich geworden und so weiter. Deshalb ist sie ja stabil in den Wahlumfragen oder auch im Kanton Aargau, hat man es ja gesehen. Es ist ein Erfolgsrezept und das wird man jetzt wieder abstellen, weil es ist halt schon viel gemütlicher, wenn man die ganze Zeit allein also die SVP allein kann bekämpfen und das wird man natürlich weiterhin.
Es ist für die FDP wirklich eine schwierige Lage und es wäre eigentlich gut, das Resultat dann an irgendeinem Parteitag oder Delegiertenversammlung wäre irgendwie, weißt, 70-30 oder so. Aber dann müsste ich aber jetzt etwas unternehmen, damit es 70-30 wird.
Damit aber 70-30, was heisst 70-30?
Ja, 70 dafür oder dagegen und 30 auch dafür. Also einfach, dass es ein eindeutiges Resultat gibt. Aber so,
das ist immer noch viel, gell? 30 ist dann viel, wo den anderen meinen.
Ja, also gut, es ist einfach nicht realistisch, dass es noch deutlicher wäre. Oder? Und irgendwo durch müssen Strategen bei der FDP sich schon überlegen, was sie denn riskieren. Es ist klar, dass in der Romandie hast du mehr Europhile. Aber ich meine, unsere Befragung, die wir gemacht haben, der Nebelspalter Politbarometer, der ist eindeutig, dass die Kritik in der FDP riesig ist. Wir haben dort nicht noch geografische Regionen abgefragt, aber ich glaube, die FDP muss sich bewusst sein, wenn sie bei dieser Frage dann plötzlich im Ja wäre und auch noch euphorisch irgendwie Gas geben würde, dann wird es einfach schwierig in den Wahlen 2027.
Ja, und man kann ja sagen, also meine, Romandie ist ja schon wichtig, aber Romandie hat ja schon bei dem Parteitag, dem berühmten in Interlaken, wo die FDP völlig überraschend den Beitritt sogar als Ziel formuliert genau. Hat und angenommen hat, hat Romandie ja auch schon eine ganz wichtige Rolle gespielt, aus meiner Sicht eine fatale Rolle. Es ist einfach nicht so, dass in der Deutschschweiz wahnsinnig viele Leute wirklich EU-Fans sind. Ich würde jetzt behaupten, wenn man die Basis von der FDP in der Deutschschweiz würde fragen, hast du 80-90% gegen diesen Rahmenvertrag. Also das ist meiner Meinung nach in der Deutschschweiz eigentlich völlig klar, aber man muss es nochmal betonen, in der Mitte genau gleich. Das ist nämlich auch etwas, warum der Gerhard Pfister, der selber auch eindeutig zu den Skeptikern gehört von dem Rahmenvertrag, der sicher nicht gut findet. Er ist auch in dem Sinne auch gespalten, weil er auch weiss, die Basis in der Ostschweiz und in der Innerschweiz, die doch rechtlich immer noch wichtig sind für die Mitte, die ist gegen den Rahmenvertrag. Und ich glaube, es ist wirklich auch ein Elite-Basisproblem, wo die zwei Parteien ganz stark haben. Wir haben eine Berner Fraktion, die hier ein bisschen in einem europhilen Bubble lebt und nicht checkt, aus meiner Sicht, dass der Wähler schon lange weitergegangen ist und seine Schlüsse zieht aus dem, was man sieht von den Verhandlungen, aber auch was man sieht von der EU. Die EU ist in so einer katastrophalen Verfassung. Wir haben es erwähnt, Frankreich hat jetzt bald auch keine Regierung mehr, Deutschland hat keine Regierung mehr. Beide Länder haben enorme Probleme wirtschaftlich. Das ist nicht unbedingt eine gute Werbung für die EU und deswegen auch nicht unbedingt für eine nähere Anbindung an die EU. Von dem her, also, ich weiss nicht. Ich empfehle der FDP klar ablehnen. Klar ablehnen. Und den Kampf mit der Romandie intern halt wirklich führen. Und man muss mal klären. Es geht nicht. Ich meine, es kann nicht sein, dass man wegen einer Minderheit in der Partei, und es ist eine Minderheit in der Partei, die Romans, trotz allem, die Zukunft von der ganzen Partei aufs Spiel setzt.
Nein, das kann man nicht. Aber das wird sehr, sehr schwierig. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, man ist jetzt froh, muss man im Moment nichts sagen. Und irgendwo durch müssen wir die Zeit ja nutzen, sich vorzubereiten auf den Entscheid. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl, man ist zu fest im Alltagsgeschäft drin, um das wirklich anzugehen.
Ja gut, das war es. Bern einfach an dem 4. Dezember 2024 auf nebelspalter.ch. Dominik Feusi und Markus Somm. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren, so könnt ihr uns am meisten unterstützen, das würde uns sehr freuen. Macht Gebrauch von dieser Black Friday-Aktion, schon sehr viele Leute haben das genutzt. Könnt es auch noch nutzen, würde uns freuen, tut euch freuen. Könnt ihr euch ein Geschenk machen zu Weihnachten. Und zweitens, wie immer, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch